Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stucke. Zu Gast ist
Stefan Gosepart, Professor für praktische Philosophie. Hallo, freue mich, dass Sie hier sind.
Ja, ich freue mich erst.
Haben Sie in dieser Woche mit irgendetwas oder mit jemandem abgerechnet?
Abrechnen ist wahrscheinlich nicht in meinem Vokabular sehr geläufig. Hat was mit meinem Beruf zu tun. Richtig abrechnen mit einer philosophischen Sache kann man nicht. Die kommen dann immer wieder und es gibt auch immer wieder gute Gründe für Gegenpositionen.
Die kommen immer wieder. Das ist hier vielleicht ein bisschen ähnlich an diesem Platz. Wir rechnen auch nicht ab mit dieser Woche hier in dieser Stunde Studio 9, aber wir sortieren so einige Debatten und Themen der Woche und des Tages. Sortieren klingt vielleicht auch ein bisschen positiver als abrechnen. Stefan Gosepart, Philosoph, sitzt mir gegenüber und wir sind bei einem Thema, das sich durch diese Woche gezogen hat und weiter zieht, die deutsche Politik und die Situation in Nordsyrien. Heute ist der Außenminister, heute ist Heiko Maas in Ankara, hat da wird dort mit seinem türkischen Amtskollegen sprechen und eine Pressekonferenz geben. In einer Woche, die begonnen hat mit dem Vorpreschen von Annegret Kramp-Karrenbauer und der Idee einer Schutzzone, die man da einrichtet. Vielleicht auch gar keine so neue Idee, aber vor allem war es eine, die nicht abgesprochen war. Herr Gosepart, haben Sie sich da zwischenzeitlich mal gefragt, wer eigentlich die Außenpolitik machen will?
Ja, ist ja klar, dass es sozusagen auch parteiinterne und Profilierungsgründe gibt, warum AKK damit vorgeprescht ist. Und das hat natürlich auch zu Verstimmungen geführt. Im Prinzip ist die Idee ja zunächst mal sinnvoll, aber dann kommen natürlich die ganzen Abers. Ja? Mhm. Wer soll das umsetzen? Soll die Bundeswehr tatsächlich dorthin geschickt werden? Wird das akzeptiert von den Bundesbürgern? Wird es den Effekt haben, den wir wollen, nämlich dass vor allem die Flüchtlinge sicherer sind, dass die Flüchtlinge wieder nach Syrien kommen? Dass die Kurden sicherer sind, dass Erdogan nicht seinen Weg kriegt und jetzt einfach Landnahme machen kann. Das wären ja alles willkommene Ziele, wenn sie denn erreicht werden könnten mit geringem Aufwand.
Auf jeden Fall ist es natürlich ein Vorpreschen gewesen, was eben auch wegen all dieser Fragen es schwierig gemacht hat für den vermutlich, der da qua Jobbeschreibung zuständig ist für die Außenpolitik und in Ankara ist zurzeit mit seinem Amtskollegen dort darüber sprechen wollte. Es wird gleich eine Pressekonferenz geben. Klaus Remme ist für uns mitgereist. Mit dem können wir jetzt sprechen. Herr Remme, mit was im Gepäck ist Heiko Maas jetzt eigentlich nach so einer Woche, nach so einer unabgesprochenen Woche unterwegs?
Ja, Herr Stucke, Sie haben völlig recht. Es ist eine Woche, in der innenpolitisch die Abstimmungen in der Bundesregierung außenpolitisch überhaupt nicht funktioniert haben. Daraus macht der Außenminister auch gar keinen Hehl. Es ist natürlich auch außenpolitisch eine Woche gewesen, in der am Boden in Nordsyrien jede Menge passiert ist. Ich verweise nur auf den Tag nach dem Vorstoß von Annegret Kramp-Karrenbauer, als Putin und Erdogan sich im Prinzip auf die Regelung der Machtverhältnisse in dieser Zone nach der türkischen Militäroffensive geeinigt haben. Heiko Maas ist heute Morgen früh losgeflogen. Wir stehen unmittelbar vor Beginn der Pressekonferenz. Das Vier-Augen-Gespräch mit dem türkischen Amtskollegen hat erheblich länger gedauert, als wir das ursprünglich erwartet haben. Natürlich stehen Fragen rund um Nordsyrien im Mittelpunkt, aber ich glaube, auch darüber hinaus geht es um Fragen, die sich um den allgemeinen Zustand der Beziehung zwischen dem NATO-Partner Türkei und der NATO insgesamt drehen. Denn wir wissen ja nicht erst seit der Militäroffensive um Differenzen. Ich verweise auf den Kauf von russischen Militärgütern durch die Türken.
Ja. Haben Sie denn den Eindruck, dass aber diese Woche, diese Debatte, diese Diskussion quasi Heiko Maas da jetzt nochmal belastet zusätzlich, dass das ein extra Gepäck ist, was er mitnimmt?
Ja, das ist ein Thema und möglicherweise auch eine Belastung. Der Außenminister hat ja in den vergangenen Tagen keinen Hehl daraus gemacht, dass er diese Initiative, diesen Vorstoß, wie ist das alles tituliert worden, diese Idee, den Impuls der Bundesverteidigungsministerin als chancenlos betrachtet, eben weil er die Machtverhältnisse vor Ort sieht, weil er um die Schwierigkeiten weiß, die sich ergeben, wenn man ein Mandat im Sicherheitsrat sucht. Insofern glaube ich, wird er hier nicht allzu viel Zeit darauf verschwenden, den Vorschlag seiner Kabinettskollegin, der ja wie gesagt nicht mit ihm abgestimmt war, nun zu erörtern. Und von den internationalen Partnern kommt ja nun auch alles andere als, sagen wir mal, Begeisterung.
Eine Frage, die ich an Stefan Gosepart gerne nochmal weitergeben würde. Sehen wir daran vielleicht auch, dass wir eben diese Debatte haben über dieses unabgesprochene gesprochen, wie viele Worte, hat Klaus Remmer da gerade gesagt, man dafür gefunden hat, für dieses Vorgehen, dass wir diese Debatte so stark führen, zeigt das vielleicht auch, den Kern des Problems, dass wir am liebsten über diese innenpolitischen Themen diskutieren, weil wir außenpolitisch eigentlich nicht so eine richtige Idee haben, nicht so richtig Verantwortung übernehmen wollen?
Ja, das ist wahrscheinlich ein Teil des Problems. Also wir sehen ja, dass wir eigentlich Verantwortung übernehmen müssen. Die Drohung von Erdogan, dass er die Flüchtlinge wieder durchlassen wird, wird natürlich sofort innenpolitische Bewegung hervorbringen. Allein die Drohung schon, europäisch natürlich auch. Also in dem Sinne hat er ja für uns einen Schutzwall, ob man das jetzt richtig findet oder nicht, aber gebildet. Und der hat natürlich genau mit dieser Schutzzone oder Sicherheitszone zu tun. Und insofern kann man auch verstehen, warum sich die Bundesregierung eigentlich auch Sorgen um diese Schutzzone machen muss und nicht einfach sagen kann, das geht uns alles nichts an. Das wird sofort Auswirkungen für unsere innenpolitischen Verhältnisse haben. Gibt es wieder einen Migrationsstrom, wird sofort die politischen Verhältnisse in Deutschland wackeliger werden.
Und
das sind ja, wenn ich mich kurz einmischen darf, das sind ja auch die Fragen, um die es geht. Denn Heiko Maas hat einen ganzen Katalog mitgebracht. Es geht darum herauszufinden, wie denken die Türken über das weitere Vorgehen in dieser Zone. Die Bundesregierung hat ja anders als im Fall Afrin vor einiger Zeit das Vorgehen der Türken als völkerrechtswidrig bezeichnet. Ich bin gespannt, welche Rolle das hier gleich in der Pressekonferenz spielt. Das wird der türkische Amtskollege sicher nicht gerne hören. Aber für die Deutschen stellen sich Fragen wie: Beabsichtigen die Türken dort dauerhaft zu bleiben? Wenn sie sich zurückziehen, wie und wann? Welche Pläne verfolgen sie mit Blick auf die Umsiedlung von Flüchtlingen? Gilt da das Prinzip der Freiwilligkeit? All diese Dinge sind für die Deutschen, wahrscheinlich nicht nur für die Deutschen, für viele europäische Partner, NATO-Partner der Türkei ungeklärt.
Vielen Dank an Klaus Remme, der sich jetzt diese Pressekonferenz für uns anhören wird. Auf jeden Fall, Herr Gosepart, was für einen Eindruck haben Sie oder was für ein Gefühl haben Sie? Hat das dann aber auch diese ganzen Diskussionen und Unsicherheiten eben für die Stärke oder auch Nichtstärke, mit der dann eben ein Außenminister in der Türkei ist? Also während man in der Türkei eben weiß, wenn man mit demjenigen sprechen will, der was zu sagen hat, dann weiß man, man spricht mit dem Präsidenten. Ja, während umgekehrt der Präsident sich denkt, okay, ich höre da jetzt von Annegret Kramp-Karrenbauer was, ich höre von Heiko Maas was und es gibt ja auch noch ganz viele andere Stimmen, ja, und sich dann ja darüber ein bisschen lustig macht und dann im Prinzip die Kraft dieses Besuches schon von vornherein relativ gering ist.
Aber da sieht man natürlich jetzt auch schon ein grundsätzliches Problem wie mit unserer Einstellung zu Erdogan. Ich meine, das ist inzwischen ein autoritärer Führer. Demokratie gibt es de facto ja in der Türkei nicht mehr. Und der hat natürlich die Effizienz für sich. Er spricht für das Land und kann das auch in dem Land sofort durchsetzen. Der hat keine Abstimmungsprobleme, for the better or the worse. Während wir natürlich in einer lebhaften Demokratie leben, wo genau das passiert. Und natürlich ist Deutschland auch nur einer von den 26 europäischen Ländern, mit denen er eigentlich zusammen darüber verhandeln müsste. Und insofern ist, selbst wenn die deutsche Regierung einig wäre oder wenn Deutschland einig wäre, wir müssen ja immer noch die Zustimmung aller anderen Partner in Brüssel kriegen. Und das selbe gilt natürlich auch nochmal für die NATO-Partner, weil die NATO hier natürlich involviert ist, weil sie ja in der Schutzpflicht ist, sollte die Türkei zurück angegriffen werden.
Sagt Stefan Gosepart. Und wir fragen gleich, wie steht es um die Freiheit der Rede und die Freiheit der Meinung in diesem Land? Sie hören Deutschlandfunk Kultur heute mit dem Philosophen Stefan Gosepart. Frei und viel denken, in unterschiedliche Richtungen denken, das gehört für Sie natürlich vermutlich als Professor für Philosophie dazu, tagtäglich. Haben Sie den Eindruck, Sie können auch alles das, was Sie frei denken, frei äußern, Ihre Meinung frei äußern, frei reden? Ist das alles so gesichert, wie es sein sollte?
Also persönlich habe ich den Eindruck, ich fühle mich im Moment nicht bedroht, Gott sei Dank. Aber natürlich insgesamt gibt es im Moment das Gefühl in der Bevölkerung von verschiedenen Seiten, dass das eingeschränkt ist. Also dass es, wie heißt das, ein PC, also Political Correctness einerseits gibt und man eben bestimmte Sachen nicht mehr sagen darf, weil sich das nicht mehr richtig gehört. Da gibt es das Gefühl, sondern dass eine bestimmte Elite, die darüber wacht, das kontrolliert. Und andererseits gibt es natürlich so das Gefühl, dass bestimmte Leute, wenn man jetzt eben zum Beispiel daran denkt, die Vorlesung in Hamburg von Herrn Lucke, dass die eben gestört wird, also dass auch linke Proteste gegen bestimmte politische Rechte Proteste da eintreten. Insgesamt finde ich, wir müssen mehr Freiheit aushalten können. Freiheit tut weh. Das ist, glaube ich, die Lektion, die wir lernen müssen. Toleranz gegenüber genau demjenigen, was uns nicht recht ist. Das ist nämlich genau das, was Toleranz verlangt. Nicht einfach nur gleichgültig sein gegenüber Sachen, sondern ertragen müssen, was wir eigentlich inhaltlich ablehnen. Mhm. Das ist genau. Und das liberal sein heißt eben an der Stelle tolerant sein müssen gegenüber freiheitlichen Äußerungen von Leuten, die etwas sagen, was uns nicht passt.
Toleranz schreibe ich mir auf den Zettel als Stichwort, das brauchen wir gleich auf jeden Fall noch. Ich will aber mal kurz reinhören mit Ihnen zusammen in Frank-Walter Steinmeier, der auch zu diesem Thema, Sie haben es schon angesprochen, Vorlesung Uni Hamburg, etwas gesagt hat. Da geht es ja konkret um Bernd Lucke, Ex-AfD-Gründer und Denker, der da eben ja frei reden wollte, aber in den Augen mancher nicht sollte, die da dann eben protestiert haben. Und Frank-Walter Steinmeier, der ja hat das auch ein bisschen ähnlich gesehen mit dem aushalten müssen. Der hat Folgendes gesagt.
Niemand muss schweigen, wenn es ihm nicht gefällt. Aber andere zum Schweigen bringen zu wollen, nur weil sie das eigene Weltbild irritieren, das ist nicht akzeptabel. Der offene Streit, selbstverständlich im Respekt für den jeweils anderen, das ist etwas, was wir uns gegenseitig zumuten müssen. Das ist das Herzstück der Demokratie.
Wir müssen uns das zumuten. Sie haben auch gesagt, wir brauchen diese Toleranz, wenn wir diese Toleranz haben wollen. Aber würden Sie, Stichwort Toleranz, da irgendwo eine Grenze ziehen? Also es gibt so einen schlagwortartigen Satz eben, die Toleranz hört dann bei denen auf, die sozusagen intolerant gegenüber anderen sind. Und ja, das kann man ja zum Beispiel für Teile der AfD vielleicht auch meinen.
Richtig. Also genau, das ist dann die Kehrseite oder das Spiegelbild dazu. Toleranz hört da auf, wo man es mit Leuten zu tun hat, die selber intolerant sind. Toleranz ist in dem Sinne ein wechselseitiges Geschäft. Toleranz gegenüber denjenigen, die selber Toleranz zeigen und zu zeigen bereit sind. Und natürlich, das ist ja in Deutschland zum Beispiel eben anders als Rede- und Meinungsfreiheit in den USA, wo sie grenzenloser ist. Wir haben hier gesetzliche Grenzen. Mhm. Letztendlich müssen diese Grenzen auch gerichtlich überprüft werden, wenn eine Partei zum Beispiel verboten wird, wenn bestimmte Redeweisen verboten werden, weil die ehrverletzend sind und so weiter. Also man darf nicht alles sagen. Das hat, glaube ich, bei Herrn Steinmeier, dem Bundespräsidenten, damit zu tun, dass er gesagt hat, im wechselseitigen Respekt, wenn der Respekt nicht mehr gezeigt wird, dann ist da zum Beispiel eine Grenze überschritten. Mhm. Und jetzt muss man aber natürlich auch aufpassen, so recht der Bundespräsident wieder mal hatte oder hat. Es gibt natürlich auch sozusagen in dem Maße, in dem man jetzt zum Beispiel eben die AfD immer als rechtsradikal bezeichnet, geht es natürlich schon auch an eine Grenze. Man muss das dann zeigen, dass die rechtsradikal ist und das nicht einfach nur behaupten. Und natürlich gibt es auch im Internet, in den sozialen Medien inzwischen, also dass man mit so Schlagworten um sich wirft, weil die den Gegner immer treffen und die werden immer härter. Je kurzlebiger, je mehr Hashtags, je mehr Twitter, desto härter werden die Worte, weil das natürlich Aufmerksamkeit generiert und so funktioniert die sozialen Medien. Aber das wiederum widerspricht natürlich genau dem wechselseitigen Respekt. Eigentlich müsste die Forderung noch ergänzend zu Walter Steinmeiers Rede sein, wir müssen ein bisschen verbal abbauen, ja, also ein bisschen wieder runterkommen. Mhm. Man muss nicht immer zu der ganz großen Keule im politischen Kampf greifen, obwohl der politische Kampf natürlich dazugehört zur Demokratie, da hat er vollkommen recht.
Diese ganz, ganz große Keule, die wurde natürlich da im Fall Bernd Lucke ausgepackt und da kamen dann eben solche Rufe wie Nazischweine raus aus der Uni und da war dieser Kampf eben sehr hart und aggressiv da. Trotzdem nochmal zur Frage der Grenzen, die Sie gebracht haben. Sie sind ja als Professor an der Universität. Würden Sie für die Universität irgendwo eine Grenze setzen, eben schon vor dem verbotene Partei als Grenze? Würden Sie davor schon sagen, nein, bei manchen irgendwie ist eben schon vorher eine Grenze erreicht, die will ich eigentlich an der Universität nicht mehr haben? Oder würden Sie sagen, nee, da geht schon sehr, sehr viel?
Meine Auffassung über eine Universität ist gerade, dass es der exzeptionelle, der besondere Freiraum sein soll, in dem Gedanken ausprobiert werden können. Also das Argument ist letztendlich eins von John Stuart Mill. Man muss ganz viele Gedanken ausprobieren, damit der beste Gedanke dann gewinnt und der muss sich erproben können. Deshalb gilt vielleicht sogar, dass man in der Universität bestimmte Sachen auch im wechselseitigen Respekt, aber sozusagen als Hypothesen ausprobieren können muss, die man vielleicht im Alltag draußen so nicht ohne weiteres gleich sagen sollte. Also insofern ist eine Universität auch ein Labor und deshalb sollten besondere Freiheitsrechte für die Universität gelten, aber vielleicht auch Freiheitspflichten. Deshalb finde ich es sozusagen noch mal problematisch, wenn eine Vorlesung gestört wird, als wenn eine politische Rede auf dem Marktplatz gestört wird, wo es sozusagen zur Demonstrationsfreiheit dazugehört, gegen eine Veranstaltung auftreten zu können.
Stefan Gosepart, über die Frage, ob es ja quasi von innen heraus Probleme gibt mit unserer Debattenkultur, mit freier Meinung und freier Rede und wie es möglicherweise aussieht mit Problemen und Einflussnahmen von außen auf liberale Gesellschaften, darüber sprechen wir gleich noch. Das wird man ja noch sagen dürfen, das ist so ein Satz, der zum Sinnbild geworden ist für die Debatte, die ja auch gerade unser Thema war, für eben die Frage, ob es doch irgendwelche Probleme gibt, jede Meinung an jedem Ort zu äußern. Wie sieht das jenseits unserer Debatte hier aus, andernorts und was für Umbrüche gab es da in der letzten Zeit? Das ist eine Frage, mit der sich der Philosoph Stefan Gosepart gerade befasst, dazu forscht im 30. Jubiläumsjahr des Mauerfalls und damit ja auch 30. Jubiläumsjahres großer Umbrüche in Europa. Worum geht es genau in Ihrer Forschung? Was ist die Frage quasi?
Genau, die Forschung ist im Rahmen eines großen Clusters mit vielen anderen zusammen, also nicht nur meine. Die Ausgangsdiagnose ist doch eine, die, wenn man daran nochmal zurückdenkt, irgendwie irritierend ist. Nämlich, als die Mauer fiel vor ungefähr 30 Jahren, da sah es so aus und das wurde dann auch von vielen so wahrgenommen, als ob wir jetzt sozusagen gerade im Systemstreit Ost und West ein bestimmtes politisches Regime, ein Modell gewonnen hatten, das wir das liberale Modell nennen können, das sich durch Demokratie, Anerkennung der Menschenrechte, freie Marktwirtschaft, freie liberale Rechte, Freiheitsrechte auszeichnet. Und es gab scheinbar keine Alternative und dann griff das Modell so um sich. Ja, die ehemaligen unter der Sowjetunion leidenden Regime wurden demokratisch und so weiter und so weiter. Wenn man sich das jetzt nach 30 Jahren anguckt, scheint der Liberalismus umstellt zu sein von Feinden. Ja? Und zwar von außen wie von innen. Von innen eben AfD, Rechtspopulismus, vielleicht auch Linkspopulismus. Und dann aber von außen, genau dadurch, dass wir den Eindruck haben, wir haben darüber schon geredet, Erdogan, Putin, dann Xi Jinping, also autoritäre Staaten, die jetzt inzwischen nach der Macht greifen und irgendwie auch total attraktiv sind. Und wenn man sich das, sagen wir mal, aus afrikanischer oder sonstiger Perspektive anguckt, dann sieht man, dass die sich in Richtung autoritäre Regime orientieren und nicht mehr hinsichtlich der liberalen Modelle. Mhm. Und die liberalen Modelle hier selber im Global North kommen irgendwie ins Wackeln von innenpolitischer Bedrohung. Und die interessante Frage ist, was war es eigentlich in diesen 30 Jahren, das diesen enormen Wechsel hervorgebracht hat, dass der angebliche Sieger, das Siegermodell, jetzt irgendwie so bedroht ist, um es mal vorsichtig zu sagen, wenn nicht sogar vom Aussterben bedroht.
Ich ahne, so wie Sie es formulieren, es gibt noch nicht die Antwort, warum das denn so ist oder wo dieser Punkt lag, aber gibt es schon Ideen?
Naja, genau, es gibt Hypothesen, die muss man jetzt natürlich prüfen und wahrscheinlich gilt nicht eine Hypothese für die ganze Welt, sondern in verschiedenen Ländern spielen verschiedene Faktoren zusammen. Deshalb muss man das auch global und auch empirisch untersuchen. Deshalb ist das so ein großer Forschungsverbund. Eine Hypothese, die in vielen Fällen natürlich nahelegt, ist zu sagen, Anspruch und Wirklichkeit klaffen auseinander. Also da gibt es das große Versprechen der großen Freiheit, in der jeder florieren kann, sein eigener Herr, seine eigene Frau werden kann, in der Wohlstand versprochen wird. Und dann guckt man sich die leider doch häufig enttäuschende Wirklichkeit in ganz vielen Staaten an und sagt, ja, daraus ist dann häufig nichts geworden oder es hat nicht das geliefert, was es liefern sollte. Und das kann man jetzt in verschiedenen Ländern, das kann man natürlich jetzt auch hier mit den 5 neuen Bundesländern durchspielen, also close to home, dass man sich angucken kann, hier haben wir das. Aber es gibt es natürlich in vielen anderen Sachen auch, also jetzt aus der afrikanischen Perspektive zum Beispiel, die westliche Entwicklungshilfe hat nie die Prosperität, den Wohlstand gebracht, der versprochen worden ist. Während natürlich jetzt die chinesische Entwicklungshilfe, die ganz autoritär durchgesetzt werden kann, das zu versprechen scheint. Ob das klappt, ist nochmal eine andere Frage.
Also nicht alles blühende Landschaften, das als eine sozusagen Hypothese. Ich würde es mit einer anderen nochmal versuchen. Ja. Könnte es auch sein, dass wir dann doch immer irgend sowas brauchen wie einen Streit um die Sache und um den Kern? Also weil, wenn jetzt die eine Seite, ob sie die richtige war oder nicht, gewonnen hat und dann würde es alles in diese Richtung gehen, dann wäre ja dann irgendwann nichts mehr, womit man sich wieder woanders hinbewegen könnte. Also braucht man immer dieses irgendwo gegeneinander gehen, um sich irgendwo anders hinzubewegen?
Ja, man könnte natürlich jetzt sagen, der liberale demokratische Rechtsstaat versucht das sozusagen, diesen Streit zu verinnerlichen und sagen, der wird gerade so ausgeführt und dafür braucht es für den Streit, da waren wir gerade, braucht es sozusagen gegenseitigen Respekt und deshalb doch einen Rahmen. Das ist kein offener Streit, sondern ein gezügelter Streit. Das wäre ja gerade das liberale Modell. Aber Ihre Frage geht ja dahingehend zu sagen, gibt es eigentlich schon eine Alternative? Selbst wenn das liberale Modell bedroht ist, was ist denn eigentlich die Alternative? Und selbst wenn man jetzt sagt, autoritäre Regime, aber die haben ja intern doch noch ganz unterschiedliche Strukturen. Und deshalb ist eine der großen Fragen, gibt es denn jetzt eigentlich sozusagen ideell eine Alternative? Und die zeichnet sich wenigstens nicht klar ab. Ja? Ich meine, vielleicht ist das chinesische Modell eines, was das werden könnte. Ja? Also in gewisser Weise autoritär nach innen, aber gleichzeitig das Wohlstandsversprechen tatsächlich liefernd, indem sie eben Millionen von Leuten aus der Armut rausgeholt haben. Das ist schon ein welthistorischer Fortschritt. Das muss man schon auch bei aller Kritik an China sagen. Gleichzeitig eine extrem hohe Effizienz. Ja? Also die bauen natürlich den Flughafen in 2 Jahren, den wir hier in Berlin irgendwie in
nicht Dekaden mehr wollen
nicht, genau, auch nicht mehr wollen. So, also da sind ein paar Punkte, die so zusammenkommen, die vielleicht noch nicht für ein richtiges Modell und kohärentes Modell reichen, aber das vielleicht sich abzeichnen könnte.
Ja. Mhm. Würden Sie denn sagen, aber es lauern da auch noch weitere Gefahren für uns, für dieses liberale Prinzip, was dann eben wir intern eben dann doch noch hier diskutieren können?
Ja, auf jeden Fall, weil die Erklärungshypothese, die ich vorhin vorgetragen habe, würde ja einfach sagen, wenn Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen, dann müssen wir es eben besser machen. Insofern ist das keine desaströse Hypothese. Ja. Desaströser wäre zu sagen, ganz viele Länder, die das Modell übernommen haben, haben das Modell eigentlich nie wirklich gewollt. Ja. Also die haben die D-Mark gewollt, aber nicht den Liberalismus damit. Oder, ich meine, jetzt denke ich natürlich vor allem eben an Polen oder Ungarn, also diese Regime, die sich dem westlichen System angeschlossen haben, wo aber jetzt die Frage ist, wollten die wirklich das Gesamtpaket oder wollten die nur Teile daraus? Ja? Und das heißt, gibt es nicht eventuell doch in ganz vielen Ländern doch eine antiliberale Grundstimmung, die viel stärker ist und wo die eine Weile lang bereit waren, sozusagen pro forma diese liberalen Grundwerte zu übernehmen und auch die Menschenrechtserklärung zu unterschreiben, aber dann auf einmal jetzt, wenn es hart auf hart kommt, zu sagen, nee, so haben wir es aber eigentlich nie gemeint. Ja? Das russische Verhalten zum Beispiel bei dem Menschenrechtsrat zeigt das ziemlich deutlich, dass jetzt die glauben eben nicht mehr wirklich daran anscheinend. Ja.
Der Philosoph Stefan Gosepart hier im Deutschlandfunk Kultur. Die Frage hier im Deutschlandfunk Kultur ist jetzt, ob er geht, Donald Trump. An dieser Frage haben sich die Demokraten in den USA festgebissen. Thema Impeachment, Amtsenthebungsverfahren. Da haben die Demokraten viele Rückschläge hinnehmen müssen. Es wirkte so, als könnten sie irgendwie alles versuchen an Donald Trump, perlt es irgendwie ab. Und so stellt er es dann ja auch dar, die Demokraten als quasi so verkrampfte Wadenbeißer, die einfach nicht loslassen können und wollen. Jetzt allerdings sieht es so aus, als gäbe es einen kleinen Fortschritt für die Demokraten, denn ein US-Gericht hat angeordnet, das Justizministerium müsse geheime Aussagen, bisher geschwärzte Passagen im Bericht des Sonderermittlers zu den Russland-Untersuchungen offenlegen. Stefan Gosepart, Philosoph bei der FU Berlin, heute bei uns im Studio. Herr Gosepart, glauben Sie, das kann an diesem ja unkaputtbar wirkenden Alles-perlt-an-mir-ab-Panzer etwas ändern?
Könnte. Ich meine, zunächst mal zeigt es, dass die amerikanische Demokratie und der Rechtsstaat, das ist ja ein Gericht, das das entschieden hat, doch noch irgendwie funktionieren. Das ist, glaube ich, erstmal die gute Nachricht des Tages an der Stelle. Die amerikanische Demokratie ist doch noch alive. Mhm. Und das muss einen jetzt sozusagen als wieder welthistorischer Beobachter, die Perspektive will ich gar nicht richtig für mich beanspruchen, aber trotzdem mal von der Perspektive, dass 2 alte, große westliche Demokratien, England und Amerika, im Moment so erschüttert sind und irgendwie, die haben die beiden Weltkriege überlebt und alles. Ja, und jetzt auf einmal scheinen die parallel zueinander sich selbst zu zerlegen auf unterschiedliche Weise. Und das ist irgendwie doch bedrohend, auf dem Thema, was wir vorhin hatten. Ein Teil des Untergangs des Liberalismus, dass die sich selbst zerlegen. Und jetzt ist doch erfreulich, dass es auf einmal demokratischen Widerstand gibt, jetzt nicht mit der Demokratischen Partei, sondern dass der Rechtsstaat weiter funktioniert, dass es doch Abgeordnete gibt, die an bestimmten Punkten ihrem eigenen Präsidenten nicht mehr folgen, weil sie sich doch dem Volk verantwortlich fühlen und jetzt eben an der Stelle doch sagen, der Präsident darf nicht alles, sondern es gibt eben Check and Balance und das muss jetzt limitiert werden. Das ist doch die wirklich gute Nachricht.
Am Ende ist aber ja dieses Verfahren ein mehrstufiges, wo es dann ganz am Ende, wenn es denn zum letzten Punkt kommt, eben heißt, es wird im Senat abgestimmt und vermutlich heißt es dann, wie immer in der Geschichte bislang, nein, weil da die Mehrheit eben auch die Republikaner haben. Also sind eigentlich, kann man so sagen, gar nicht die Demokraten die Gefahr gerade für Donald Trump, sondern wenn dann die in den eigenen Reihen?
Na, ich glaube, dass, also als politischer Beobachter würde ich sagen, worum es in diesem ganzen Impeachment-Verfahren eigentlich geht, ist, den Präsidenten sozusagen so wund zu schießen vor der nächsten Wahl, dass er die nächste Wahl verliert. Also ich glaube gar nicht, dass politisch absehbar ist, dass er tatsächlich jetzt in den nächsten Jahr sein Amt Enthebungsverfahren nicht mehr überlebt, sondern dass tatsächlich so viele Leute draußen im Lande finden, dass das, was der Präsident anscheinend gemacht hat, weil immer mehr rauskommt, so nicht mehr erträglich ist und dass er dann die Wahl verliert.
Könnte man aber vielleicht auch sagen, ich meine, natürlich ist es was, was die Demokraten tun müssen, aber dass sie sich da an einem Punkt sehr stark eben vielleicht wirklich, wie er das so ein bisschen zeichnet, verbissen haben und Energie vergeuden, die sie eben in diesem Wahlkampf auch anders nutzen könnten?
Ja, das hängt ja mit dem komischen amerikanischen Wahlsystem zusammen. Also sozusagen die Leute, die jetzt im Abgeordnetenhaus sitzen, haben ja sehr wenig damit zu tun, wer der nächste Präsidentschaftskandidat, die nächste Präsidentschaftskandidatin der Demokraten wird. Das läuft ja parallel jetzt. Es gehen die Vorwahlen los und ich glaube, ein Großteil der Parteienenergie geht da rein, diese Vorwahlen zu organisieren. Aber das sind nicht diejenigen, die jetzt im Abgeordnetenhaus sitzen. Insofern ist klar, dass die im Abgeordnetenhaus sich jetzt an den Präsidenten und an dessen Gesetze sozusagen halten und halten müssen, während natürlich ein Großteil der Partei, die ja auch in keinem demokratischen Partei, die ja auch in keinem guten Zustand ist, sich jetzt auf die Frage konzentrieren muss, wer wird unser nächster Kandidat, unsere nächste Kandidatin. Und das heißt in gewisser Weise natürlich auch politisch jetzt im Moment gerade, wie links wollen wir jetzt eigentlich sein? Das ist ja doch eine größere Verschiebung im Parteienspektrum.
Und Stichwort Parteien, da machen wir jetzt hier gleich nochmal, wenn Stefan Gosepart mitmacht, eine kleine Wette. Sakta Stiga Solen, was wohl heißt, langsam geht die Sonne auf, weiß ich jetzt nicht, habe ich aber gelesen gerade. Langsam geht die Sonne auf, könnte ja eigentlich was sein für zukünftige SPD-Parteitage anstelle von Brüder zur Sonne zur Freiheit oder so. Dann ist natürlich die Frage allerdings, ob die Sonne gerade langsam aufgeht für die SPD oder ob sie eher untergeht. Stefan Gosepart ist hier Philosoph, Professor an der Berliner FU. Sie haben jetzt in dieser Frage, wer wird neue SPD-Spitze, eine der letzten Gelegenheiten, quasi öffentlich eine Wette einzugehen. Denn gerade wird ausgezählt, das Ergebnis der Mitgliederbefragung soll es dann heute Abend geben. Ja, die Kugel rollt quasi. Was sagen Sie, wer wird's?
Ja, keine Ahnung. Ich vermute eben, wenn Scholz es nicht wird, ist es für die SPD doch ein mittleres Erdbeben.
Keine Ahnung, beschreibt den Zustand der SPD dann vielleicht auch ganz gut.
Ja, also ich war jetzt überrascht, wie optimistisch Sie waren, dass die Sonne aufgeht bei der SPD. Sieht ja doch eher so aus, als wenn wir es mit einem weiteren Kandidaten zu tun haben, der sich gerade selbst zerlegt. Wobei natürlich da auch wieder die interessante Frage ist, woran liegt das? Ich glaube, da ist natürlich auch ein Stück weit wie bei Moden auch, wenn der Trend einmal eingesetzt hat, dann ist so eine Trendumkehr sehr schwer zu haben. Ob die innerparteiliche Demokratie, die SPD jetzt gerade versucht, da das richtige Mittel ist, das wage ich etwas zu bezweifeln. Es könnte sein, dass das die Probleme nur noch erhöht.
Weil, um da sozusagen vom Scherz ins Ernste zu kommen, egal eigentlich, wer es jetzt wird, nach dieser öffentlich so viel diskutierten Prozedur, das Siegerpaar im Prinzip schon beschädigt ist.
In der Tat. Also man muss sich ja nochmal vielleicht auch etwas abstrakter wieder meine Rolle sich überlegen, was ist hier eigentlich die Rolle einer Partei? Und eine Partei soll irgendwie die politische Willensbildung bündeln. Wenn die Partei jetzt selber alles demokratisch und einfach nur mehrheitlich entscheidet, dann ist genau diese Bündelungsfunktion weg. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, wie viel bündeln und wie viel innerparteiliche Demokratie. Aber wenn man es alles demokratisch entscheidet nur, dann sieht man gar nicht, wo hier irgendwie noch ein Führungsanspruch ist. Und ich glaube, das ist ein Teil des Problems der Wahrnehmung der SPD, dass man gar nicht mehr weiß, ob die SPD in irgendeiner Hinsicht meinungsmäßig führt oder ob sie das einfach immer alles offen zur Abstimmung gibt. Dann brauche ich die SPD auch nicht mehr. Dann kann ich mir meine eigene Meinung bilden.
Bei der Wette waren Sie mit keine Ahnung jetzt mit relativ geringem Einsatz quasi unterwegs. Hätten Sie denn aber eine gute Alternative vielleicht zu allen, die da jetzt stehen oder einen Lieblingsgewinner oder Gewinnerin?
Nein, ich finde ja, das ist jetzt natürlich auch eine öffentliche Wahrnehmung, die sich immer an Personen festmacht. Und wir wissen, dass Personen wichtig sind, insbesondere in Führungspositionen. Aber hier käme es ja doch jetzt darauf an, dass sich die SPD innenparteilich so konsolidiert, dass wer immer es ist, man der Person jetzt mal wirklich für ein paar Jahre vertraut und die führen lässt, damit die innerparteilichen Querelen aufhören, dass wieder eine geschlossene Meinungsbildung dann stattfinden kann und die Leute auch Zutrauen zu dieser Führungsfigur haben. Ich glaube, das sind die Anforderungen, wer immer das ist. Wenn man jetzt an die gegangene Parteivorsitzende denkt, wenn die natürlich nach den ersten Patzern immer gleich sturmreif geschossen werden, dann nutzt das alles nichts, egal wen man wählt. Da kann man jedes Jahr neu wählen.
Das wäre eigentlich ein ziemlich guter Song fürs Ende gewesen. Father John Misty singt über eine sonderbare Zukunft, in der wir uns zu Tode amüsieren oder genauer zu Tode amüsiert haben. Und ganz am Ende heißt es dann, die Archäologen finden uns in unseren Häusern eingestöpselt im Netz, nur noch Haut und Knochen, ein eingefrorenes Grinsen im Gesicht und werden den Schluss ziehen. Das muss ein wunderbarer Ort gewesen sein. Stefan Gosepat, ich habe mich Gott sei Dank nicht zu Tode, aber trotzdem sehr amüsiert. Danke, dass Sie hier waren heute.
Ja, wunderbar. Ich hoffe, dass unsere Message nicht so negativ war.
Das hoffe ich auch.